SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Radio SRF. Die AC Bellinzona ist am Ende. Gegen den traditionsreichen Tessiner Fußballclub wird der Konkurs eröffnet. An Empfangszentren für Asylbewerber ist nichts zu verdienen, sagen die Standortgemeinden. Im Gegenteil. Deutschland hat den Fall Hoeneß und neue Diskussionen zum gescheiterten Steuerabkommen mit der Schweiz. Und im Tagesgespräch Dagestan. Ein Stück Kaukasus, gezeichnet von Armut, Gewalt und Hass. Unser Korrespondent war eben unterwegs in der Russischen Republik, wo die Attentäter von Boston zeitweise gelebt haben. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Andrea Abbühl.
Der Fußballclub AC Bellinzona steht vor dem Ende. Der Konkursrichter verweigerte dem Club der Challenge League einen Konkursaufschub. Die Verantwortlichen hatten um weitere 14 Tage Zeit gebeten, um einen Sanierungsplan zu präsentieren. Bei Schulden von rund 8,5 Millionen Franken sei die Konkurseröffnung unausweichlich, befand der Richter. Ob die Partie von heute Abend gegen den FC Wil noch ausgetragen wird, ist derzeit nicht klar. Die 5 Asylempfangszentren des Bundes sind für die Standortgemeinden und Kantone wirtschaftlich kaum von Bedeutung, sondern vielmehr eine Belastung. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie, die das Bundesamt für Migration, BFM, in Auftrag gegeben hat. So gebe es unter anderem mehr Diebstähle oder Alkoholprobleme unter Asylbewerbern. BFM-Direktor Mario Gattiker will reagieren, wie er gegenüber Radio SRF erklärte. Sein Amt werde Beschäftigungsprogramme für Asylsuchende finanzieren und den betroffenen Kantonen und Gemeinden einen Anteil an die Sicherheitskosten zahlen. In Deutschland streiken Angestellte der Fluggesellschaft Lufthansa. Sie fordern mehr Lohn. Nur 32 von über 1700 Starts sollen durchgeführt werden. Betroffen ist auch die Schweiz. Am Flughafen Zürich fielen 70 Flüge von und nach Deutschland aus. In Basel waren es 30 Flüge und in Genf 26. Bern war nicht betroffen. Auch in Israel streiken Angestellte von Fluggesellschaften. Laut israelischen Medien sind Tausende von Reisenden betroffen. Die Angestellten protestieren gegen ein neues Flugabkommen, dem die israelische Regierung gestern zugestimmt hat. Das Abkommen soll mehr Wettbewerb bringen. Die Gewerkschaften befürchten, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Die Regierung Serbiens hat endgültig einem Abkommen mit dem Kosovo zugestimmt, das den jahrelangen Konflikt zwischen den beiden Ländern beenden soll. Das sagte ein Sprecher der serbischen Regierung. Das Abkommen legt unter anderem die Rechte der serbischen Minderheit im Kosovo fest. Es ist Voraussetzung dafür, dass sich Serbien und der Kosovo weiter an die Europäische Union annähern können. Die beiden Länder hatten sich bereits am Freitag auf den Inhalt des Abkommens geeinigt. In Afghanistan sind 8 Personen nach der Notlandung ihres Helikopters verschwunden. Bei den Vermissten handelt es sich um 7 Türken und einen Afghanen, teilen die Behörden mit. Sie seien in einem Gebiet gelandet, das von den Taliban kontrolliert werde. Die türkischen Staatsangehörigen sind nach Medienberichten Zivile, die an einem Bauprojekt arbeiteten. Der öffentliche Verkehr in der Schweiz bleibt sehr sicher. Zu diesem Schluss kommt das Bundesamt für Verkehr in seinem jüngsten Bericht. Im letzten Jahr seien 37 Personen im Zusammenhang mit dem ÖV ums Leben gekommen. Damit gehört die Schweiz zu den europäischen Ländern mit der tiefsten Anzahl Todesfälle. Das Bundesamt hatte 2012 einem Passagierschiff die Betriebsbewilligung entzogen und sorgte für einen Betriebsstopp bei 4 Seilbahnen, wie es schreibt. Die Schweizer Jugendherbergen haben eine gute Wintersaison hinter sich. Sie haben den Umsatz verglichen mit dem letzten Winter um 6% gesteigert. Das sagen die Zahlen der Interessensgemeinschaft Parahotellerie Schweiz. Ferienhäuser hingegen waren weniger beliebt. Der Umsatz des Ferienhausvermittlers Interhome sank um 4%. Etwa gleich wie im Vorjahr blieb der Umsatz bei den Bed and Breakfasts, den Reka-Feriendörfern und den TCS-Campingplätzen. Exotisches Gemüse aus Asien ist oft zu stark mit Pestiziden belastet. Das zeigen Untersuchungen des Aargauer Amts für Verbraucherschutz. Bei 15 von 45 Proben wurden mehr Pestizide nachgewiesen, als erlaubt sind. Bei den gemessenen Konzentrationen könne ein gesundheitliches Risiko nicht mehr ausgeschlossen werden, schreibt das Amt in seinem Jahresbericht. Laut dem Bericht war die Qualität von einheimischem und europäischem Gemüse hingegen gut. Der Elektrokonzern ABB baut sein Geschäft mit erneuerbaren Energien in den USA aus. Er übernimmt für $1 Milliarde Power One, einen Hersteller von Elektronikteilen, die von Solarzellen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln.
12.36 Uhr. In weiteren Berichten, Gesprächen, Reportagen befassen wir uns heute Mittag mit den wirtschaftlichen Auswirkungen von Asylempfangszentren in den Standortgemeinden, mit deutschen Steuersündern im Allgemeinen und Bayerns Uli Hoeneß im Besonderen und mit der AC Bellinzona in Konkurs und anderen Tessiner Sportclubs in finanzieller Dauernot. Und weitere Stichworte: Die ABB stärkt ihre Solarsparte, der Atomsperrvertrag ist gefährdet und kaum noch zu retten und Glück im Unglück. Als in China die Erde bebte, war Samstag und Schulhäuser und Turnhallen leer. Und jetzt Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.676 Punkten, ein Plus von 0,8%. Der Euro wird zu 1.21,89 gehandelt, der Dollar zu 93,41 Rappen. Das Wetter. Im Norden ist es am Nachmittag wechselnd bewölkt, vereinzelt regnet es noch etwas. Kurze Aufhellungen sind möglich. Die Temperatur liegt bei 14 Grad. Im Süden sowie im Wallis scheint zum Teil die Sonne. Es gibt aber auch örtliche Schauer oder einzelne Gewitter. Die Temperatur steigt auf 18 Grad. Morgen Dienstag zeigt sich die Sonne bereits wieder häufiger. Im Osten regnet es am Vormittag noch etwas. Im Süden gibt es am Nachmittag einzelne Schauer. Mit 16 bis 20 Grad wird es wärmer. Am Mittwoch scheint meist die Sonne bei 22 Grad.
Der Bund sucht zurzeit Standorte für neue, große Asylzentren. Möglichst in der Nähe der bereits bestehenden 5 Empfangs- und Verfahrenszentren in Basel, Kreuzlingen, Wallorb, Altstetten und Chiasso. Doch ausgerechnet jetzt zeigt eine neue Studie, Empfangszentren sind für betroffene Standortgemeinden und Kantone eine große Belastung. Und bemerkenswert, auch wirtschaftlich bringen sie den Regionen kaum etwas. Philipp Burkhardt.
Was bringt den Standorten der Betrieb eines Empfangszentrums? Wie viele Arbeitsplätze werden geschaffen? Welche Steuereinnahmen bringen sie? Welche Aufträge für das lokale Gewerbe? Diesen Fragen geht die Studie nach, die das Büro Ecoplan im Auftrag des Bundesamtes für Migration erstellt hat. Die Resultate sind ernüchternd. Die Studie stellt fest:
Weder als Arbeitgeber noch aus steuerlicher Sicht sind die vom Betrieb der Empfangs- und Verfahrenszentren ausgelösten Effekte wirklich bedeutsam.
Im Gegenteil, der geringe wirtschaftliche Nutzen werde durch die zusätzlichen Kosten für Gemeinden oder Kantone gleich wieder zunichte gemacht. Zum Beispiel für Reinigungsarbeiten oder den Mehraufwand der Polizei. Oder weil die Standortkantone teilweise Rechnungen für die ärztliche Behandlung von Asylsuchenden bezahlen müssten. Für die befragten Verantwortlichen der Standortgemeinden und Kantone stünden denn auch die negativen Auswirkungen im Vordergrund, so die Studie.
Aus allen Standorten wurde berichtet, dass von den Asylsuchenden häufig Ladendiebstähle begangen werden.
Speziell mit der Zunahme der Asylgesuche aus Nordafrika hätten sich die Probleme verschärft und auch die schwereren Delikte wie Autoaufbrüche zugenommen.
Ebenfalls an allen Standorten wurde ein übermäßiger Alkoholkonsum als eines der größten Probleme bezeichnet.
Die Studie berichtet weiter von Ausfälligkeiten gegenüber Passanten. Das Schwarzfahren habe zugenommen. Es bestehe allgemein ein Imageproblem bei den Bundeszentren. Die Akzeptanz in der lokalen Bevölkerung, darin seien sich alle Befragten weitgehend einig, habe abgenommen. Hat das Bundesamt für Migration seine Asylzentren nicht im Griff? Amtsdirektor Mario Gattiker verneint.
Es ist klar, hier leben auf engstem Raum Asylsuchende aus verschiedensten Kulturen zusammen. Man kann nicht wegdiskutieren, dass es auch ab und zu Problemen geht. Aber wichtig ist, dass man die Massnahmen auch gemeinsam trifft. Deshalb ist die Zusammenarbeit, würde ich sagen, in allen Standortkantonen sehr gut.
Dennoch hält die Studie fest:
Die bisherigen Standorte haben nach Einschätzung der Interviewpartner keine oder wenig Bereitschaft, die Kapazitäten zu erweitern.
Um dies zu ändern, müsse das Bundesamt für Migration Beschäftigungsprogramme für Asylsuchende finanzieren, empfiehlt der Bericht. Amtsdirektor Gattiker ist bereit dazu.
Im Kanton Tessin wird für eine Vielzahl von Gemeinden jetzt solche Beschäftigungsprogramme für Asylsuchende angeboten, mit sehr guten Auswirkungen für die Gemeinde. Das wird sehr geschätzt.
Zudem, so die Studie, soll der Bund die Leistungen der Gemeinden und Kantone im Bereich Sicherheit abgelten. Genau dies könne man jetzt mit den dringlichen Änderungen des Asylgesetzes tun, über die das Schweizer Volk am 9. Juni abstimmt, sagt Mario Gattiker. Wenn der Bundesrat zustimme, sei geplant,
dass pro 100 Plätze für Asylsuchende dem jeweiligen Kanton und auch der Standortgemeinde eine Vollzeitstelle im Sicherheitsbereich bezahlt wird. Das bedeutet für ein Zentrum, das rund 400 Plätze aufweist, Sicherheitspauschalen im Umfang von etwa 500.000 Franken pro Jahr.
Und zudem werde geprüft, ob der Bund künftig die medizinischen Kosten von Asylsuchenden übernehmen könne. Mit all diesen Abgeltungen, so hofft das Bundesamt für Migration, sollte es einfacher werden, Standorte für zusätzliche Asylzentren des Bundes zu finden.
Auch Uli Hoeneß ist ein Steuerhinterzieher, auch er, ausgerechnet er, der streitbare und erfolgreiche Präsident des FC Bayern München. Deutschland ist schockiert und diskutiert über Hoeneß und in noch schärferem Tonfall über das gescheiterte Steuerabkommen mit der Schweiz. Aus Berlin, Kaspar Selk.
Bei der SPD reibt man sich die Hände. Die Partei steckt 5 Monate vor der Bundestagswahl in einem tiefen Umfrageloch. Es ist ihr bisher nicht gelungen, der Wählerschaft ihre Themen schmackhaft zu machen, nämlich mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Steuergerechtigkeit, die Reichen sollen einen größeren Teil der Last tragen. Und jetzt plötzlich, so geht es manchmal im Fußball, die versehentliche Steilvorlage des Bayern-Spielmachers und CDU-Sympathisanten Uli Hoeneß zum gegnerischen Stürmer. SPD-Chef Sigmar Gabriel versucht ohne zu zögern, Hoeneß Zuspiel im CDU-Tor zu versenken.
Es zeigt natürlich, worum es CDU-CSU bei dem Steuerabkommen mit der Schweiz ging, nämlich Steuerbetrüger zu schützen. Deswegen war es vernünftig, das nicht zu machen.
Sigmar Gabriel gegenüber der ARD gestern Abend. Für die rot-grüne Opposition ist der Fall Hoeneß ein Geschenk. Derjenige, der das Steuerabkommen mit der Schweiz zu Fall gebracht hat, der nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans, ebenfalls SPD, erklärt in der ARD, weshalb.
Uli Hoeneß gibt im Prinzip der gesamten Kritik, die wir vorher geübt haben, jetzt ein Gesicht.
Das weiß auch die CDU und sie wehrt sich nach Kräften. Es bleibe dabei, dass Fälle wie der von Uli Hoeneß Einzelfälle bleiben. Mit dem Steuerabkommen aber wären alle Hinterzieher aufs Mal erfasst und nachbesteuert worden, wehren sie sich. Und überhaupt, meint die CSU-Spitzenpolitikerin Gerda Hasselfeld gegenüber der ARD, wenn
den Sozialdemokraten nichts anderes einfällt in diesem Wahlkampf, als ein persönliches Vergehen zum Anlass zu nehmen, auf die CSU loszugehen, dann ist das ein Armutszeugnis.
Alle sind sich aber darin einig, dass sie von Uli Hoeneß maßlos enttäuscht seien. Denn Steuerhinterziehung sei kein Kavaliersdelikt, sondern ein Verbrechen. Da gäbe es keine Diskussion. Um wie viel Hoeneß den Staat betrogen hat, weiß man nicht. Die Vermutung in der Süddeutschen Zeitung, welche von einem Schweizer Guthaben von vielleicht 10 Millionen ausgeht, sind aber wohl realistischer als die 800 Millionen, mit denen die Münchner Abendzeitung hantiert. Für Hoeneß entscheidend aber ist erstens die Frage, wie hoch der nicht bezahlte Steuerbetrag ist. Wenn der über 1 Million liegt, droht ihm das Gefängnis. Außer zweitens, wenn er sich angezeigt hat, noch bevor die Behörden gegen ihn untersucht haben. Dann könnte er straffrei ausgehen, er müsste nur hohe Nachzahlungen leisten. Sein Image als starker Saubermann aber ist er los.
Nun ist die letzte Hoffnung gestorben. Der Tessiner Traditionsclub ist am Ende. Über die AC Bellinzona wird der Konkurs eröffnet. Bellinzona hielt seine Versprechen nicht mehr, die Schulden stiegen, Investoren zogen sich zurück. Dass die AC Bellinzona untergeht, hängt mit einem tieferen, grundsätzlichen Problem zusammen. Alexander Grass.
Heute Morgen ist bei der AC Bellinzona ein Fax eingetroffen. Der Absender, Konkursrichter Marco Ambrosini. Der Inhalt: Gegen die AC Bellinzona wird der Konkurs eröffnet. 8,5 Millionen Franken hoch ist der Schuldenberg. Stadtpräsident Mario Branda:
Con grande dispiacere e tristezza.
Das Bedauern und die Trauer in der Stadt Bellinzona seien groß, sagt er. Die Fußballmannschaft habe eine lange Geschichte hinter sich. Viele Bürger hätten sie von Kindesbeinen an begleitet.
Naturalmente siamo particolarmente attenti al settore giovanile.
Besondere Aufmerksamkeit gelte jetzt dem Jugendsektor. Es sei aber klar, dass die Stadt sich nicht an einer Profimannschaft beteiligen könne, an einer Aktiengesellschaft, die kommerziellen Zwecken folge. Auf dem Spielfeld hat AC Bellinzona ihr letztes Spiel gegen Wiel mit 8:0 gewonnen. Das war letzten Donnerstag, wenige Stunden nach der Verhandlung vor dem Konkursrichter. Die Auskunft von Clubpräsident Gabriele Giulini gegenüber Fans und Spielern am letzten Donnerstag:
Ich bin nicht mehr abituiert, dare le responsabilità agli altri.
Giulini wollte die Verantwortung nicht abschieben und zog das Gleichnis von Odysseus, der zusammen mit seinen Leuten, den Sirenen, nur mit Wachs in den Ohren und gefesselt an den Mast des Segelschiffes widerstand.
Io avevo molte sirene di fianco a me. Non mi sono fatto né legare né ho messo le tappe di cera.
Und Giulini hatte viele Sirenen um sich und er hat kein Wachs in die Ohren getan. Der aktuelle Konkurs der AC Bellinzona weist im Tessiner Profisport über sich hinaus. Das sind die Fans des Hockeyclub Ambri Piotta, die ihre Montanara singen. Seit 28 Jahren hält sich Ambri ununterbrochen in der Nationalliga A. Das Wunder aus der bevölkerungsarmen Leventina kämpft seit einigen Tagen ums Überleben. Einmal mehr.
Nello stato attuale noi non saremo in grado di fornire le garanzie richieste.
Derzeit sei der Club nicht in der Lage, eine Lizenz für die nächste Saison zu erhalten, sagt Clubpräsident und Ständerat Filippo Lombardi. Es fehlen 2 Millionen und zum ersten Mal habe man die Spieler um einen Monat Geduld gebeten für die Auszahlung der Löhne. So braucht Ambri neue Aktionäre, die das Kapital aufstocken sollen. Ambri ist nicht allein. Genau 10 Jahre ist es her, da die Spieler des FC Lugano eine brutale Erfahrung machen mussten. Konkurs und Arbeitslosigkeit. Der Verteidiger Markus Brunner in einem Interview vor 10 Jahren.
Vor 2 Tagen hat es vor dem Training der Präsident gekommen. Ich sage nach dem Training um, wir sollen alle noch warten. Dann sind wir da gehockt und sind dann eigentlich wirklich schockiert worden und Tatsachen gestellt worden. Und das ist irgendwie so voller Schock gewesen. Also.
Sagenhafte 137 Millionen Franken hoch war in Lugano der Schuldenberg. Bevor der FC Lugano-Präsident Elios Jermini im Luganersee ertrank, sprach er folgende prophetischen Worte:
Il Ticino economico, sappiamo qual è il potenziale.
Wir wissen, wie viel die Tessiner Wirtschaft hergeben kann. Wir können nicht mehr aus dem Brunnen ziehen, als er hergibt. Dieser Realität werden wir uns beugen müssen. Wir schwimmen nicht in Gold. Der Elitesport hat sich in dem seither vergangenen Jahrzehnt noch weiter vom Breitensport entfernt. Das Fernsehen ist ein Faktor, auch die Professionalisierung der Spieler und umgekehrt die wachsende Mühe lokaler Talente, sich dabei durchzusetzen. 10 Profiklubs gibt es derzeit im Tessin. Gesamthaft verfügen sie über ein Budget von 50 Millionen Franken. Aber Finanzkrise hin, Finanzkrise her. Von einem Zusammenschluss zu einem FC Ticino ist ganz und gar nicht die Rede.
Das war ein Bericht aus dem Tessin von Alexander Grass. 12.48 Uhr, bald 10 vor 1. Das ist Rendezvous, immer 13:30 auf dem Sender, 13:30 im Netz, srf.ch/rendezvous. Die Solarbranche steckt in einer tiefen Krise. Hersteller von Solarpanels kämpfen ums Überleben. Der größte Technologiekonzern Deutschlands, Siemens zum Beispiel, will sich ganz aus dem Geschäft verabschieden. Die schweizerische ABB geht nun den umgekehrten Weg und investiert in den Solarbereich. Für 1 Milliarde Dollar übernimmt sie die amerikanische Firma Power One. Charles Liebherr mit den Hintergründen.
Power One stellt eine Schlüsselkomponente her für die Produktion von Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Wechselrichter wandeln den von Solarzellen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom. Ohne dieses Kästlein kann kein Solarpanel an ein Stromnetz angeschlossen werden. Ein sicheres Geschäft, allerdings auch eines mit Risiken, gibt Joe Hogan, der Chef von ABB, zu. Denn niemand könne voraussagen, wie sich die Solarbranche entwickle. Es genüge ein Blick auf die Zahl der Solaranlagen, die in den kommenden Jahren installiert würden, um zu verstehen, dass die Nachfrage nach Wechselrichtern stark zunimmt, so der ABB-Chef. Die Wechselrichter von Power One leisten aber noch mehr. Sie machen die Stromnetze besser steuerbar, damit der Strom aus tausenden dezentralen Solar- oder Windkraftwerken zum richtigen Zeitpunkt zum richtigen Endverbraucher gelangt. Solche neue Stromnetze müssen aber erst noch gebaut werden. ABB hätte mit dem Kauf von Power One also noch zuwarten können. Nein, erklärt Joe Hogan.
I think if you wait in this industry until it's very clear what the industry is going to look like, you're not going to be paying the multiples that we're paying here today.
Wer warte, bis in alle Details klar sei, wie sich die Solarbranche entwickle, der riskiere, gar nie ins Geschäft zu kommen.
Zwei Tage ist es her, seit in China die Erde gebebt hat, wiederum in der Provinz Sichuan. Bilder zeigen gewaltige Schäden, zusammengebrochene Häuser, geborstene Brücken, verschüttete Straßen. Die Behörden melden gegen 200 Todesopfer, in Anführungszeichen nur 200. Betroffen seien aber 1,5 Millionen Menschen im Gebiet. Ich fragte Urs Morf in Peking, heißt das, dass eigentlich noch niemand so recht weiß, wie schlimm die Situation wirklich ist?
Nein, so wie es jetzt aussieht, kann man wirklich davon ausgehen, dass die Behörden ziemlich genauen Überblick über die Lage haben. Und den haben sie sich verschafft, indem sie schon von Samstag an systematisch mit Helikoptern über die ganze Gegend geflogen sind. Also es wird nicht so sein, dass nun plötzlich noch Hunderte oder sogar Tausende von Todesopfern zutage kommen, von denen man bisher nichts geahnt hatte. Es ist aber schon so, dass immer noch viele der Ortschaften, die betroffen sind, nicht einfach zugänglich sind. Brücken sind eingestürzt, Straßen werden immer wieder bei Nachbeben erneut von Erdrutschen verschüttet, auch Straßen, die bereits schon einmal frei gewesen waren.
Vor 5 Jahren forderte ein Beben in Sichuan Zehntausende von Toten. So schlimm ist es offenbar wirklich nicht, einfach weil keine großen Städte betroffen sind.
Es sind eigentlich zwei Gründe. Zum einen war das Beben von Samstag wirklich sehr, sehr viel schwächer als das große Sichuan-Beben von 2008. Und zum anderen, genau wie Sie sagen, es sind diesmal keine größeren Städte betroffen. Die Bebenzone ist nicht sehr weit von derjenigen von 2008 Beben entfernt, aber eben doch etwas tiefer in den Bergen drin und damit einfach noch deutlich weniger dicht besiedelt als das Gebiet von damals.
Die chinesische Führung hat Rettung und Hilfe zur Chefsache gemacht. Läuft's nun tatsächlich schneller, besser, koordinierter als vor 5 Jahren?
Es läuft tatsächlich deutlich noch besser als damals. Also die Helikopterflüge zur Lageaufklärung, die habe ich schon erwähnt. Und jetzt werden diese Helikopter, sind 28 Stück jetzt im Einsatz, die werden systematisch auch dazu benutzt, dass eben in diesen Orten, die abgelegen sind und die wegen der Erdrutsche noch nicht einfach zu erreichen sind, zu Fuß oder mit Autos, dass dort eben Medikamente, Trinkwasser, Nahrungsmittel und auch Zelte für die Leute, die obdachlos geworden sind, geliefert werden können. Also das läuft wirklich ziemlich gut.
Wurde denn aus dem letzten Mal quasi gelernt, nachgebessert? Vor 5 Jahren wurden ja Bausünden, Bauskandale aufgedeckt.
Ich denke, das ist der wirklich wunde Punkt bei dieser Geschichte. Also zumindest an einigen Orten wurden baulich nach der Katastrophe von 2008 nicht wirklich nachgebessert. Tausende von Häusern sind erneut eingestürzt und erneut sind auch Schulen und Kindergärten und Turnhallen eingestürzt. Und dass es diesmal dabei nicht wieder zu Tausenden von Kindern kam, die gestorben sind. Das ist nur allein darauf zurückzuführen, dass der Samstag, als es eben die Erde bebte, schulfrei war. Sonst hätte sich wirklich die Katastrophe eigentlich von 2008 in dieser Dimension nochmals wiederholt.
Das waren Informationen von Urs Morf aus Peking. 12.55 Uhr, 5 vor 1. Wer wünscht sich nicht, dass die Atommächte abrüsten, dass nicht noch mehr Länder in den Besitz von Atombomben kommen und dass Atombomben nicht in falsche Hände gelangen, zum Beispiel von Terroristen? Genau das sind die Ziele des Atomsperrvertrages. Nur, der Vertrag ist zurzeit akut gefährdet, immer öfter wird er verletzt. In Genf beginnen heute Verhandlungen mit dem Ziel, den Atomsperrvertrag zu retten und zu stärken. Aber die Chancen stehen schlecht. Fredrik Steiger.
Anti-Atombomben-Lieder, Anti-Atombomben-Märsche, Anti-Atombomben-Initiativen, der Kampf gegen die vernichtendste aller Waffen dauert schon Jahrzehnte. Jetzt schließen sich sogar kalte Krieger an, wie der frühere US-Außenminister Henry Kissinger.
It would be best to have a world without nuclear weapons.
Eine Welt ohne Nuklearwaffen wäre eine bessere Welt. Er sagt aber auch, er habe keine Ahnung, wie man dieses Ziel erreichen könne.
If you ask me how to get there, I have no idea.
Ex-US-Außenminister George Shultz, auch er ein Konservativer, sagt gar, die Welt sei etliche Male haarscharf an einem Atomkrieg vorbeigeschrammt.
It was immoral that we keep the peace by being willing to wipe.
Außerdem, den Frieden zu erreichen dadurch, dass sich die großen Mächte gegenseitig auslöschen könnten, das sei eine unmoralische Doktrin. Das Schlüsselabkommen im Bereich der Nuklearrüstung ist der Atomsperrvertrag. Bloß, er wird immer löchriger. Ein großes Problem ist, dass die fünf legalen Atommächte zu wenig tun, um ihre Nukleararsenale zu vernichten, wie das der Vertrag verlangt. US-Präsident Barack Obama möchte zwar nuklear abrüsten.
If we believe that the spread of nuclear weapons is inevitable, then in some way we are admitting to ourselves that.
Wenn sich weltweit immer mehr Atombomben in den Händen von immer mehr Akteuren befänden, würden diese irgendwann irgendwo auch eingesetzt. Gerade die USA und Russland, die mehr als 90% aller Atombomben besitzen, müssten massiv abrüsten und so mit gutem Beispiel vorangehen, fordert Garrett Evans, Ex-Außenminister von Australien und Strategieexperte.
The nuclear weapons states were not much more forthcoming in committing themselves to some kind of timetable.
Nur so ließen sich die Atomhabenichtse davon überzeugen, dass Atombomben eine Waffe von gestern seien. Stattdessen streben immer mehr Länder danach. Entgegen dem Vertrag haben sich Israel, Indien, Pakistan, Nordkorea Atombomben zugelegt. Iran dürfte bald soweit sein, Syrien und Irak haben es versucht. In Japan, Südkorea, Saudi-Arabien, in der Türkei oder Ägypten wird intensiv darüber diskutiert. Der Atomsperrvertrag könnte bald nur mehr ein Fetzen Papier sein. Es ist deshalb höchste Zeit, zumindest zu versuchen, ihn zu stärken. Menschenrechts-, humanitäre und Friedensorganisationen wollen das. Auch viele Staaten, nicht zuletzt die Schweiz. Urs Schmid, der Schweizer Botschafter bei den UNO-Abrüstungsverhandlungen, fragt, haben Atomwaffen die Welt wirklich sicherer gemacht oder sie vielmehr mehrfach an den Rand einer Katastrophe geführt?
Is it true that nuclear weapons have kept the world safe for 60 years? Or have we rather been more than once closer?
Den großen Durchbruch werden die jetzt in Genf anlaufenden Verhandlungen nicht bringen. Ein Erfolg wären schon kleine, ja kleinste Schritte. Die Schweiz fordert beispielsweise die Herabsetzung des Alarmniveaus der weltweit mehr als 20.000 nuklearen Gefechtsköpfe. Und sie will die Strategie der nuklearen Abschreckung in Frage stellen. Die meisten Strategieexperten, aber auch viele Ex-Politiker wie Kissinger sind heute für die Abschaffung der Atombombe. Doch in manchen Politikerköpfen scheint die Gleichung Atombombe gleich Macht gleich Sicherheit zementiert.
Das war ein Bericht von Fredrik Steiger. Bald eins. Gast im Tagesgespräch ist gleich Moskau-Korrespondent Peter Giesling. Er war kürzlich im Kaukasus unterwegs, auch in Dagestan. Tagesgespräch im ersten und vierten nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Andrea Abühl.
Der Fußballclub AC Bellinzona steht vor dem Ende. Der Konkursrichter verweigerte dem Challenge League Club einen Konkursaufschub. Die AC Bellinzona hat nun aber Rekurs eingelegt. Das Spiel gegen den FC Wil von heute Abend findet statt. Die 5 Asylempfangszentren des Bundes sind für die Standortgemeinden und Kantone eine Belastung. Das zeigt eine Studie des Bundesamts für Migration. Der Bund will die Gemeinden und Kantone nun finanziell unterstützen. In Deutschland streiken Angestellte der Fluggesellschaft Lufthansa. Sie fordern mehr Lohn. Betroffen ist auch die Schweiz. Am Flughafen Zürich fielen 70 Flüge von und nach Deutschland aus. In Basel waren es 30 Flüge und in Genf 26.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.